NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Das sind einige der Themen. Die USA und die UNO verstärken ihre Bemühungen, um eine Waffenruhe im Gazakrieg zu vermitteln. In mehreren deutschen Städten haben tausende Menschen gegen die israelischen Angriffe im Gazastreifen protestiert. Die Veranstalter wurden aufgefordert, antisemitische Propaganda bei den Kundgebungen zu verhindern. Zur Vielzahl judenfeindlicher Äußerungen bei bisherigen Demonstrationen auch der Kommentar heute. Die Welt-AIDS-Konferenz in Melbourne ist zu Ende mit dem Appell, die Stigmatisierung und Diskriminierung der Risikogruppen zu beseitigen. Und nach dem Vorstoß von Bremen zur Kostenbeteiligung des Fußballs an Polizeieinsätzen schlägt der DFB zurück. Das EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar findet statt in Bremen in Nürnberg statt. Zuerst jedoch zur Ukraine-Krise. Eine schwere Regierungskrise verschlimmert die Lage. Die Koalition dort ist zerfallen, die Regierung zurückgetreten. Vorgezogene Parlamentswahlen, wahrscheinlich Ende Oktober, sollen dann den politischen Neuanfang bringen. In den umkämpften Regionen Donetsk und Lugansk ist allerdings eine reguläre Wahl derzeit unvorstellbar. Und auch die Aufklärung des Flugzeugabsturzes wird wegen des Wahlkampfs kaum vorankommen. Die war schon heute ausgesprochen mühsam. Dazu Andrea Beer.
Seit mehr als einer Woche begleitet das OSZE-Team Diplomaten oder ausländische Experten an die Absturzstelle und sammelt dabei wertvolle Informationen. Es sei nach wie vor gefährlich dort im Kampfgebiet, meinte der Leiter der Mission Michael Basirki im australischen Fernsehen. Aber die Lage habe sich vergleichsweise verbessert.
Natürlich sind wir eingeschränkt und die Sicherheitslage ändert sich ständig. Es ist nun mal eine Konfliktregion. Doch bis heute zeichnet sich eine positive Tendenz ab. Wir hatten guten Zugang, sowohl von der Zeit her als auch vom Gebiet her, das wir untersuchen konnten.
Man habe einen Draht zu den Separatisten, meinte er sinngemäß, die man auf dem Laufenden halte. Die von ihnen kontrollierten Checkpoints auf dem Weg zur Absturzstelle könne man zurzeit gut passieren. Gestern machten OSZE und australische Experten vor Ort einen überraschenden Fund.
Wir waren in einem dichten Waldstück und haben dort ein riesengroßes Trümmerteil gefunden. Das war ein Teil des abgestürzten Flugzeugs, das konnte sogar ein Laie identifizieren. Die Fenster waren noch heil, man konnte sogar reinklettern, wenn man gewollt hätte.
Sogar die Sitze seien noch intakt gewesen. Auch einige sterbliche Überreste habe man gefunden, so der OSZE-Leiter. Alles würde dokumentiert und weitergegeben. An der Absturzstelle haben unterdessen Bauern teilweise wieder angefangen zu mähen. Wie kann sie nun am besten gesichert werden? Dazu liegen unterschiedliche Ideen auf dem Tisch. Der ukrainische Präsident Poroschenko hatte schon vor Tagen einen internationalen Polizeieinsatz ins Spiel gebracht. Das finden sowohl die Niederlanden, die die Ermittlungen koordinieren, als auch Australien gut. Beide würden gerne auch unbewaffnete Armeeangehörige ins Gebiet schicken, im Rahmen einer humanitären Mission. Australiens Premier Abbott meinte, Einzelheiten würden in einem Abkommen mit der Kiewer Führung geregelt, das fast fertig sei. 90 australische Polizisten seien bereits in Kiew, weitere unterwegs. Soweit bekannt, lehnen die Separatisten die Polizisten-Idee zumindest nicht rundweg ab. Sie könnten für deren Sicherheit aber nicht garantieren, hieß es. Und als wäre der Boeing-Absturz und die kriegerische Krise nicht schon genug. Nachdem die Koalition der Übergangsregierung in Kiew zerbrochen ist, bleibt bisher unklar, wie es weitergeht. Der bisherige Regierungschef Jatsenyuk will partout nicht weitermachen und Vizeregierungschef Groysman hat die Geschäfte kommissarisch übernommen. Vor allem Präsident Poroschenko will aber, dass Jatsenyuk im Amt bleibt. Es stehen Reformen im sozialen Bereich an, die Menschen in der Ukraine empfindlich treffen. Deswegen gibt es vor allem um den klammen Haushaltsstreit. Für den Militäreinsatz im Osten geht Anfang August das Geld aus. Ein Sprecher versicherte aber, es seien Reserven da. Ob das Kiewer Parlament den Rücktritt Jatsenyuks annimmt oder nicht, bleibt erst einmal unklar. Es verabschiedete sich ins Wochenende.
Die 28 EU-Regierungen sind sich erstmals einig über Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Die EU-Botschafter verständigten sich auf die Grundsätze. Es ist ein ganzes Paket, das da in Brüssel zusammengeschnürt wurde. Karin Bench stellt es vor.
Monatelang waren sie erst angekündigt, dann angedroht worden. Nun kommen sie, die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland. Die Botschafter der 28 Regierungen haben sich in Brüssel darauf geeinigt. Alexander Graf Lambsdorff von den Liberalen hält das für den richtigen Schritt.
Die Russen kooperieren nicht bei der Aufklärung der Situation um den Flugzeugabsturz, wahrscheinlich Abschuss. Und sie sind nach wie vor diejenigen, die die Hauptverantwortung tragen für die Destabilisierung der Ostukraine. Insofern ist es auch richtig, jetzt die nächste Ebene zu beschreiten und mit Wirtschaftssanktionen zu arbeiten.
Die geplanten Strafen sollen auf vier Feldern wirken. Zum einen im Finanzsektor. In der EU soll es verboten werden, Anleihen russischer Banken zu kaufen, die zu mehr als der Hälfte dem russischen Staat gehören. Zum anderen bei Rüstungsexporten. Aus der EU sollen keine Waffen oder soll kein anderes Kriegsgerät nach Russland verkauft werden dürfen. Das Gleiche gilt für Waren, die auch militärisch genutzt werden können, wie zum Beispiel Werkzeugmaschinen und besonders leistungsstarke Computer. Darüber hinaus sollen die EU-Sanktionen im Energiebereich wirken. Russische Konzerne sollen keine Geräte mehr aus der EU erhalten, die sie zum Beispiel zum Erdölbohren in der Tiefsee brauchen. Der Haken, all diese Sanktionen sollen nicht für Waren gelten, für deren Lieferung schon Verträge unterschrieben worden sind. Der liberale EU-Abgeordnete Lambsdorff findet das unmöglich.
Es ist total unglaubwürdig, wenn die Franzosen trotzdem Kriegsschiffe an Russland liefern dürfen. Man muss sich das mal vorstellen. In Brüssel sitzen die Botschafter aller 28 Staaten zusammen, auch Frankreichs. Aber in Saint-Nazaire in Frankreich laufen hunderte russische Offiziere herum und werden ausgebildet bei der Bedienung eines Hubschrauberträgers. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Es kann nicht sein, dass diese Kriegsschiffe geliefert werden.
Damit die geplanten Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland gelten, müssen sie nun ein längeres juristisches Prozedere durchlaufen.
The Commission will now come forward with the legislative proposals very swiftly.
Die Kommission wird nun sehr rasch gesetzgeberische Vorschläge herausgeben, sagt ein Sprecher der EU-Kommission. Bis Montag will die Behörde die Texte vorlegen. Am kommenden Dienstag müssen die Botschafter der 28 EU-Länder sie dann absegnen. Wirken könnten die Sanktionen dann möglicherweise ab Ende nächster Woche. Das Ziel, die russische Regierung dazu zu bewegen, die prorussischen Separatisten in der Ostukraine nicht weiter zu unterstützen. Monatelang hatte die EU Russland eher sanft sanktioniert. 87 Personen, die die EU für die Situation in der Ostukraine verantwortlich macht, dürfen nicht mehr in die EU einreisen und ihre Konten sind gesperrt. Außerdem hat die EU gegen 18 Unternehmen und Einrichtungen Strafen verhängt.
Eine Waffenruhe im Gazastreifen scheint heute so unwahrscheinlich wie schon gestern und vorgestern. Unvereinbar sind derzeit die Positionen Israels und die Bedingungen der radikal-islamischen Hamas. Das Emirat Katar hat offenbar Einfluss auf die Führungsleute der Hamas, weshalb nun Außenminister Steinmeier gefordert hat, Katar in die Bemühungen um einen Waffenstillstand einzubinden. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und US-Außenminister John Kerry sind mit ihren Bemühungen jedenfalls nicht erfolgreich gewesen. Es berichtet Tim Aßmann.
In Israel gibt es große Skepsis gegenüber John Kerrys Initiative für eine Feuerpause. Vor einer solchen Waffenruhe müssten erst die militärischen Ziele der Bodenoffensive erfüllt sein, erklärten Politiker des Regierungslagers vor der Kabinettssitzung. Die Hamas will innerhalb der nächsten Stunden oder morgen auf den US-Vorschlag reagieren. Israelische Medien spekulierten, die Bewegung könnte vielleicht doch zustimmen. Zuletzt sperrte sich die Hamas immer gegen eine Feuerpause ohne vorheriges Abkommen. Wir wollen erst verhandeln und dann die Waffen schweigen lassen. Von dieser Position rückte die Hamas-Führung nicht ab und forderte eine Lockerung der Blockade des Gazastreifens als Bedingung für eine Waffenruhe. Der Vorschlag des US-Außenministers sieht aber vor, dass erst die Waffen schweigen und dann verhandelt wird. Außerdem ist offenbar geplant, dass die israelischen Truppen während der einwöchigen Feuerpause im Gazastreifen bleiben und dort entdeckte Tunnelanlagen zerstören können. Der Kerry-Vorschlag enthalte unerfüllbare Bedingungen, erklärte am Nachmittag Mustafa Sawaf, Sprecher des militärischen Flügels der Hamas, per Videobotschaft aus dem Gazastreifen. Der Inhalt dieses Vorschlags bedeutet eigentlich schon sein Scheitern. Ich denke nicht, dass der Widerstand zustimmen kann, seine Waffen abzugeben. Das ist, als wenn sie zustimmen würden, dass die Besatzungsarmee im Gazastreifen bleibt und ihre Aktionen fortsetzt. Das ist keine Initiative, das sind Forderungen, die Kerry von Netanyahu übernommen hat. Er hat also die israelische Position eingenommen und er lehnt damit die Diskussion über die Forderungen des palästinensischen Volkes ab. Im Gazastreifen gingen die Kämpfe weiter. Erneut gab es zahlreiche Todesopfer und Verletzte. Insgesamt starben bisher mehr als 820 Palästinenser, mehr als 5200 wurden verletzt. Jens Lerke, Sprecher der UN-Koordinierungsstelle für Menschenrechtsfragen in den palästinensischen Gebieten, forderte dringend eine Feuerpause. Die Zahlen von Toten und Verletzten sind alarmierend hoch. Wir verlangen zumindest örtliche Feuerpausen, um die Verwundeten in Sicherheit bringen und Menschen mit anderen Gesundheitsproblemen helfen zu können. Die humanitäre Lage in dem abgeriegelten Küstenstreifen ist katastrophal. In den Krankenhäusern fehlt es an allem. Und die Versorgung mit Strom und Trinkwasser ist teils zusammengebrochen oder stark eingeschränkt. Unterdessen nehmen die palästinensischen Proteste im Westjordanland und in Jerusalem zu. Am Nachmittag kam es zu Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften. Mehrere Palästinenser starben. In der vergangenen Nacht waren Zehntausende gegen den Krieg im Gazastreifen auf die Straßen gegangen. Es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen. Beobachter sprechen von den größten Protesten im Westjordanland seit vielen Jahren.
Der Al-Quds-Tag soll an die Besetzung Ostjerusalems durch Israel während des Sechstagekriegs 1967 erinnern. Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem. Diesen Tag hat einst der iranische Revolutionsführer Khomeini ausgerufen, um Hass auf Israel zu schüren und dessen Existenzrecht zu leugnen. In mehreren europäischen Staaten und den USA demonstrieren an diesem Tag Tausende für Palästina. Dieses Mal auch gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen. In Berlin laufen Demonstrationen und Kundgebungen unter ganz strengen Auflagen. Über den bisherigen Verlauf berichtet Annette Miersch.
Der Adenauerplatz in der Berliner City West ist ein Meer aus Fahnen. Auf der einen Kreuzungsseite wehen Regenbogen und Israel-Flaggen. Hier demonstriert das antifaschistische Bündnis gegen Antisemitismus und den Al-Quds-Tag. Es sind vor allem junge Leute.
Wir sind natürlich hier, um gegen den islamistischen Kampftag irgendwie ein Zeichen zu setzen, um uns hier hinzustellen und gegen den antisemitischen Aufmarsch zu demonstrieren. Aber natürlich stehen Menschen mit Hamas-Flaggen da, stehen Menschen mit Hezbollah-Flaggen da. Ja, es wird keine schöne Veranstaltung.
Ich glaube, dass es einfach enorm wichtig ist, ein Zeichen gegen diesen Aufmarsch zu setzen. Man hat in den letzten Wochen enorm viele antisemitische Aufmärsche überall in Europa gehabt und die Gegenmobilisierung ist fast ausgeblieben und das ist ein Zustand, der auf Dauer nicht haltbar ist.
Die Jugendverbände von SPD, Grünen und der Linken zählen zu den Unterstützern auch Antifa-Gruppen aus Rostock, Leipzig oder Wuppertal. Auf der anderen Kreuzungsseite werden Palästina- und Libanon-Fahnen geschwenkt. Viele Frauen und Kinder sind unter den Teilnehmern. Sie haben ihre Wurzeln im Nahen Osten und machen sich Sorgen wegen des Krieges im Gazastreifen.
Wegen die Menschen, wie die so einfach sterben ohne Grund. Ich finde es schade.
Und dass endlich Ruhe ist und dass sie damit endlich aufhören, einfach unschuldige Menschen zu töten. Und die Kinder, die leiden auch darunter und das alles. Und dass endlich damit Schluss jetzt ist.
Die Polizei kontrolliert die Transparente, durchforstet die Parolen nach antisemitischen Sprüchen. Die Kundgebungsorganisatoren mahnen die Al-Quds-Sympathisanten zur Besonnenheit.
Heute, aufgrund der Ereignisse, sind Fernsehsender von der ganzen Welt hier. Sie wollen sehen, wie ihr Krach macht. Wie ihr Streit macht. Sie wollen sehen, wie ihr arabische Parolen ruft. Aber wir sind hier in Deutschland. Wir rufen ausschließlich deutsche Parolen.
Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei zieht die Al-Quds-Kundgebung schließlich den Kudamm hinunter. Organisator Jürgen Grassmann betont, es ginge um Frieden im Nahen Osten, nicht um die Vernichtung Israels.
Die Vernichtung Israels, das ist ein Ausdruck, der wurde von den Zionisten und von den Medien erfunden. Wir wollen nicht Israel vernichten, wir wollen, dass frei gewählt wird und sowohl Juden als auch Muslims als auch Christen gemeinsam frei entscheiden, welche Regierung in Palästina regiert.
Beobachter warnen, Grassmann würde der Hezbollah nahestehen und mit gespaltener Zunge reden. Er versichert aber, dass er darauf achten möchte, dass keine antisemitischen Ausfälle die Kundgebung stören werden.
Antisemitische Hassparolen, judenfeindliche Sprüche und Plakate tauchten bei Protesten in den vergangenen Tagen auf oder wurden lautstark geäußert. Deshalb hatten Politiker aller Parteien die Demonstranten zu Besonnenheit aufgerufen, ein Zeichen gegen Gewalt und Rassismus zu setzen. Zum Umgang mit verdecktem und offenem Judenhass der Kommentar von Volker Schafranke.
Das Grundgesetz ist ein guter Ratgeber, um die Debatten über anti-israelische Demonstrationen besser beurteilen zu können. Im Artikel 5 steht, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. Und so müssen wir es gestatten, aushalten und vielleicht auch ertragen, dass tausende Menschen in Deutschland auf die Straße gehen und gegen die israelische Siedlungspolitik und den Krieg im Nahen Osten zu demonstrieren. Es gibt gute Gründe zu argumentieren, dass Israel mit einer rücksichtslosen Siedlungspolitik, mit einer von rechtsnationalistischen Kräften angefeuerten Regierung und mit Militäreinsätzen, die hunderte Unschuldige das Leben kosten, langfristig keine Sicherheit finden wird. Doch wer dabei Hamas, Juden ins Gas oder Jude, feiges Schwein brüllt, der hat das Recht auf Demonstrationsfreiheit verloren. Er stellt sich außerhalb unserer Gesellschaft. Das nehmen wir nicht hin, hat Kanzlerin Angela Merkel erklärt, und sie hat recht. Wir sind aufgefordert, gegen diesen judenfeindlichen Mob Flagge zu zeigen, zu beweisen, dass es so etwas gibt wie Zivilcourage. Wenn wir uns der aufgehetzten Meute nicht entgegenstellen, haben wir versagt und nichts gelernt aus den Morden der Nationalsozialisten. Harte Kritik an Israel, an seiner Armee und Regierung, das ist Meinungsfreiheit. Jüdischen Schülern Drohbriefe wegen des Gaza-Konflikts zu schicken, Juden, die ihren Glauben nicht verstecken, auf offener Straße anzupöbeln, sie allesamt dafür verantwortlich zu machen, das ist Rassismus. Und der gehört verfolgt und bestraft, und die Polizei darf nicht tatenlos daneben stehen. Der israelische Botschafter in Deutschland hat aber Unrecht, wenn er mit Blick auf die anti-israelischen Kundgebungen Vergleiche mit dem Jahr 1938 anführt. So abstoßend und aufrüttelnd die aktuellen Szenen auch sind, sie sind nicht vergleichbar mit den Aufmärschen der Nazis und dem Massenjubel Deutscher am Straßenrand. Der Nahostkonflikt lässt sich nicht in Schwarz-Weiß zeichnen, sondern nur in sehr vielen verschiedenen Grautönen. Und nicht jede harte Äußerung an der israelischen Regierung hat als Grundlage eine antijüdische Haltung. Diese Kritik will auch ich mir nicht nehmen lassen, aber sie hat nichts mit Judenfeindlichkeit zu tun, ganz im Gegenteil. Noch viel wichtiger als der Artikel 5 des Grundgesetzes, der die Meinungsfreiheit sichert, ist nämlich Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ratgeber Grundgesetze, es kommentierte Volker Schaffranke im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der Luftfahrtbranche herrscht große Nervosität, nachdem die Boeing mit fast 300 Menschen an Bord im Osten der Ukraine vermutlich abgeschossen worden war. Auch heute sind wieder Särge mit den sterblichen Überresten in den Niederlanden angekommen. Die Opfer sollen in den nächsten Tagen und Wochen in Hilversum identifiziert werden. Für Verunsicherung im Luftverkehr hat auch der Beschuss des Flughafens Tel Aviv vom Gazastreifen aus gesorgt. Weshalb gestern nun das Passagierflugzeug der nordafrikanischen Air Algérie über der Wüste abgestürzt ist, darüber gibt es heute zumindest Vermutungen. Marc Ducke.
Ein schwerer Gang für Jérôme Boguma, Minister für Sicherheit von Burkina Faso. Die Nacht über haben Angehörige der Passagiere am Flughafen von Ouagadougou ausgeharrt, um zu erfahren, was es mit dem Flugzeugunglück auf sich hat, ob es vielleicht Überlebende gibt. Doch der Minister hat keine guten Nachrichten. Was wir befürchtet haben, bewahrheitet sich jetzt leider. Einer unserer Suchtrupps hat das Flugzeugwrack gefunden, in der Region von Gossi auf malischem Territorium. Es waren wohl eben diese Soldaten aus Burkina Faso, die mit der Handykamera die ersten verwaschenen Bilder vom Unglücksort gemacht haben. Zu sehen sind verstreute, verkohlte Wrackteile in einer Savannenlandschaft. Es sind kleine Wrackteile. Die Maschine hat es augenscheinlich in unzählige Teile zerrissen. Nichtsdestotrotz ist die Absturzstelle offenbar relativ klein. Nach französischen Regierungsangaben konzentrieren sich die Trümmer auf eine Fläche von etwa 300 mal 300 Metern. Die Absturzstelle befindet sich in entlegenem, unwegsamen Terrain. Mehr als 200 überwiegend französische Soldaten sichern das Gelände und bergen die Toten. Sie werden außerdem von französischen Forensikexperten unterstützt. Sie sind nach Mali gereist, um an der Unfallstelle zu ermitteln. Frankreichs Außenminister Laurent Fabius in einer Pressekonferenz. Man darf sich nichts vormachen. Die Bedingungen für die Ermittlungen am Unglücksort sind schwierig. Unser Ziel ist, so schnell wie möglich die sterblichen Überreste nach Gao zu bringen, wo sie untersucht und identifiziert werden können. Anschließend werden sie so schnell wie möglich nach Frankreich und in die betroffenen Länder verbracht. Unter den Toten sollen viele Franzosen gewesen sein, die in Burkina Faso lebten und ihre Sommerferien in der Heimat verbringen wollten. Ihr Flugzeug war am frühen Donnerstagmorgen in Ouagadougou gestartet. Über Mali steuerte es auf so schwere Unwetter zu, dass die Piloten den Kurs ändern mussten. Dann riss der Funkkontakt plötzlich ab. War es das Unwetter, ein technisches Problem oder gar ein Anschlag, der zum Absturz geführt hat? Der französische Luftfahrtexperte Jean-Pierre Otelli im Radiosender Midi 1. Es ist möglich, dass da eine Bombe an Bord explodiert ist. An afrikanischen Flughäfen gibt es oft nur schwache Sicherheitskontrollen. Es ist leichter, eine Bombe in Ouagadougou an Bord zu schmuggeln als in New York. Mittlerweile verdichten sich allerdings die Hinweise, dass das Flugzeug tatsächlich wegen des schlechten Wetters abgestürzt ist. So haben der französischen Regierung zufolge erste Ermittlungen ergeben, dass das Flugzeug erst am Boden zerschellt ist. Damit würde ein Bombenanschlag unwahrscheinlicher, ebenso ein Angriff mit Boden-Luft-Raketen, so wie es mutmaßlich in der Ostukraine passiert sein soll. Einige Beobachter hatten einen solchen Angriff auch in Mali zunächst für möglich gehalten. Schließlich überquerte die Maschine den immer noch sehr unsicheren Norden Malis, als das Unglück passierte. Außerdem wurde immer wieder spekuliert, dass die Terroristen in Mali Boden-Luft-Raketen aus libyschen Beständen besitzen würden. Allerdings haben sich diese Berichte nie erhärtet. Aufschluss über die Ursache des Unglücks könnte der Flugschreiber geben. Soldaten haben die Blackbox gefunden. Derzeit wird sie ausgewertet. Bis klar ist, was genau in der Nacht zu Donnerstag über der malischen Savanne passiert ist, könnte es noch dauern. Die Fluggesellschaft Air France hat ihre Flüge über die Unglücksregion vorsichtshalber ausgesetzt.
Die 20. internationale AIDS-Konferenz in Melbourne ist zu Ende. Erst in 2 Jahren wird es wieder eine in so großem Stil geben. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat eine positive Bilanz dieser Konferenz gezogen. Von ihr ginge ein starkes politisches Signal aus gegen Stigmatisierung und Diskriminierung der Risikogruppen. Ärzte, Wissenschaftler, AIDS-Helfer sowie Vertreter von Pharmaunternehmen und Regierungen haben über Strategien im weltweiten Kampf gegen das HIV-Virus debattiert. Der Leitgedanke lautete, das Schritttempo erhöhen. Udo Schmidt bilanziert.
Bis 2030 soll die AIDS-Epidemie beendet sein, unter Kontrolle. Bis 2020 sollen auf dem Weg zu diesem Ziel 90% aller HIV-Infizierten ihren Status kennen. 90% sollen Zugang zu Medikamenten haben. Bei 90% soll das HIV-Virus nicht mehr nachweisbar sein. Bis dahin ist viel zu tun, denn der Zugang zu Hilfe und Behandlung fehlt vor allem in Afrika. Ursache sind weiterhin teure Medikamente, aber vor allem die Diskriminierung der Risikogruppen. Sharon Levin von der Universität Melbourne.
I think a key theme of the conference has been around stigma and discrimination, and no one.
Das zentrale Thema ist die Diskriminierung, und wir müssen die mutigen Aktivisten aus den Ländern, in denen Unterdrückung herrscht, unterstützen. Wir haben viele hier kennengelernt.
Uganda and Nigeria, many of whom had visited here.
In Uganda und Nigeria sind drastische schwulen- und lesbenfeindliche Gesetze erlassen worden. Bis zu 15 Jahre Haft drohen allen, die eine gleichgeschlechtliche Beziehung öffentlich machen. In Russland verschlechtert das sogenannte Propagandagesetz die gesellschaftliche Akzeptanz, das bereits Gespräche über Homosexualität unter Strafe stellt, sofern Kinder zuhören und den Eindruck vermittelt bekommen könnten, Homosexualität sei etwas Positives. Die Debatte mit Russland hielt auch die AIDS-Konferenz in Atem. Zu einem Osteuropa-Auditorium waren russische Vertreter geladen, die kurzfristig absagten. Nach der Podiumsdiskussion dann gab es Beschwerden von Seiten Russlands, man sei nicht geladen worden. Die AIDS-Konferenz hatte hier auch den Schulterschluss aller zum Ziel, sagt Françoise Barré-Sinoussi, Virologin und Nobelpreisträgerin.
The feeling that the HIV community is now ready to fight.
Es gibt das Gefühl, dass alle jetzt bereit sind, für Zugang zu Hilfsangeboten und Behandlungsmöglichkeiten zu kämpfen.
To the treatment for HIV.
Viel ist bisher erreicht, daran erinnerte Chris Bayer, der neue Vorsitzende der Internationalen AIDS-Gesellschaft, mit Blick auf die kommende AIDS-Konferenz in 2 Jahren im südafrikanischen Durban.
It is an extraordinary achievement that we have gotten now to over 12 million people on antiviral therapy.
Es ist ein außergewöhnlicher Fortschritt, dass wir jetzt über 12 Millionen Menschen in HIV-Behandlung haben. In Südafrika, wo die nächste Konferenz stattfinden wird, sind so viele Menschen in Behandlung wie nirgendwo sonst. Trotzdem gibt es natürlich noch große Anstrengungen, die wir unternehmen müssen.
An enormous effort ahead of us.
Die drastischen Gesetze etwa in Nigeria oder Uganda finden die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung. Auch darin liegt das Problem, sagt die südafrikanische Gesundheitsexpertin Olive Shizana.
Why should we in Africa be deciding for people choices in terms of sexual orientation?
Warum sollten wir in Afrika über die sexuelle Orientierung der Menschen entscheiden? Das macht mich wütend. Wir müssen die Diskriminierung von Schwulen, von Prostituierten, von Drogensüchtigen beenden. Sonst werden wir nicht in der Lage sein, die AIDS-Epidemie wirklich in den Griff zu bekommen.
Because if we don't do that, I don't think we're going to be able to manage this epidemic.
Medizinische Durchbrüche versprechen auf eine baldige Heilung, bot die Konferenz in Melbourne nicht. Nur die Meldung eines dänischen Forscherteams, man könne HIV-Viren nun aus betroffenen Zellen locken, um sie anzugreifen. Dies, so die Forscher zurückhaltend, sei der erste vorsichtige Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Heilung.
Kein Länderspiel für Bremen. Weil der dortige Innensenator es wagte, aus den Reihen seiner Innenministerkollegen auszuscheren. Weil er die Kosten von Polizeieinsätzen vor und nach Fußballspielen thematisierte. Weil er überlegte, die Vereine für die Einsätze bei sogenannten Risikospielen in der Bundesliga tatsächlich bezahlen zu lassen. Das geht in den Augen des DFB gar nicht und der Liebesentzug folgte prompt. Dorothee Krumpiepe.
Der Beschluss ändert aber nichts an den Bremer Plänen. Als erste Stadt will Bremen die Polizeieinsätze bei Risikospielen dem Deutschen Fußballbund in Rechnung stellen. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen. Wir lassen uns nicht erpressen, erklärt jetzt die Bremer SPD. Mit dem Abzug des Länderspiels versuche der DFB, sich mit wirtschaftlicher Macht, Gefolgschaft und Gefälligkeit zu organisieren, so Fraktionschef Björn Schöpe.
Das ist der brachiale Versuch, die wirtschaftlichen Interessen der DFL durchzusetzen. Wenn man zu Formen des Boykotts greifen muss, scheint man sich seiner eigenen Position nicht so sicher zu sein.
Auch die Grünen, die ebenfalls in Bremen in der Regierung sitzen, halten die Reaktion des DFB für völlig überzogen. Fraktionschef Matthias Güldner spricht von dem Versuch, ein demokratisch gewähltes Parlament zu beeinflussen. Getroffen werden aber in erster Linie die Fans. Das sagt auch der Chef des Bremer Fußballverbands, Björn Fecker.
Wir bedauern natürlich die Entscheidung des DFB-Präsidiums und wir sind darüber auch enttäuscht. Das sage ich so ehrlich, weil wir seit Monaten auf dieses Länderspiel hinarbeiten. Da hängt ja auch immer ein bisschen mehr dran, das Rahmenprogramm. Und natürlich auch die Enttäuschung, die, glaube ich, stellvertretend viele Fußballerinnen und Fußballer, Aktive und Fans haben darüber, dass sie nun den frisch gebackenen Weltmeister in Bremen nicht sehen werden.
Bremen hat in den vergangenen 14 Jahren gerade mal 4 Länderspiele ausgerichtet. Nicht viel für die Bremer Fußballfans. Kritik kommt vor allem von der Opposition in Bremen und von Werder. Die CDU fordert vom Bremer Senat, den Schnellschuss rund um die Kostenbeteiligung bei Polizeieinsätzen sofort zu stoppen. Der Alleingang Bremens verstößt gegen jegliches Solidaritätsgebot unter den Bundesländern, so die Bremer CDU. Die Zeche zahlen wir, erklärte Werder-Clubchef Klaus Filbri. Dem Verein und der Weserstadion GmbH entstünde durch die Verlegung dieses Länderspiels nach Nürnberg ein finanzieller Schaden in Höhe von rund 600.000 Euro. Zuvor hatte Filbri erklärt:
Wir verurteilen natürlich das Vorgehen des Bremer Senats hier aufs Schärfste und sind anderer Meinung. Hier wird ein Problem versucht zu lösen, das heißt Haushaltsloch in der Bremer Finanzkasse. Und ich habe das Gefühl, das Land Bremen steht sehr isoliert momentan da.
Rund 1,4 Millionen Euro gibt Bremen für die Sicherheit rund ums Stadion aus. Das ist viel für ein Haushaltsnotlageland. Auch bundesweit geht inzwischen ein Drittel der Arbeitszeit der Polizei auf das Konto der Bundesliga-Einsätze. Innensenator Meurer hatte deshalb in der Innenministerkonferenz dafür geworben, die Deutsche Fußballliga und nicht die Vereine direkt an den Kosten bei Risikospielen zu beteiligen.
Es geht uns darum, eine bundesweite Regelung letztlich zu erkämpfen. Und ich glaube auch nicht, dass es auf Bremen beschränkt bleibt. In dem Augenblick, wo dann also die höheren Gerichte positiv dieses Thema entscheiden, wird bundesweit eine Debatte einsetzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Finanzminister der anderen Länder dann sagen, nein, danke, wir nehmen das Geld nicht.
Meurers Vorhaben lehnten alle anderen Innenminister ab. 15-1 ging die Entscheidung aus gegen Bremen. Die Deutsche Fußballliga hatte bereits angekündigt, sich juristisch zur Wehr zu setzen. Die geplante Gebührenordnung wird also vor Gericht entschieden. Und Bremen hat bereits angekündigt, die Rechnungen für die Polizeieinsätze erst umzusetzen, wenn der Konflikt juristisch geklärt ist.
Das war's von uns. Das war das Echo des Tages mit Brigitte Simnacher.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.